Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Sigurd Brinkmann am Mikrofon. Willkommen zur Kultur vom Tage. Ende der 50er Jahre hat Hans-Werner Henze das Kleist-Drama Der Prinz von Homburg vertont. Die Erstaufführung dieser Oper fand heute in Stuttgart statt. Regie führte Stefan Kimmich. Der rechtsextremismus-kritische Roman Opernball ist Josef Haslingers größter Bucherfolg. Ich spreche mit ihm über die Wiener Uraufführung der Bühnenfassung seines Romans. Und wir erinnern an den in Berlin gestorbenen Gebrauchsgrafiker Axel Bertram. Seinen Namen kannten nur Spezialisten, seine Werke kennt jeder, der in der DDR gelebt hat. Werke des Komponisten Hans-Werner Henze aufzuführen, hat an der Staatsoper Stuttgart Tradition. Es war also eine Frage der Zeit, wann man dort Henzes Interpretation des Kleist'schen Dramas Der Prinz von Homburg erst aufführen würde. Komponiert hat Henze die Oper 1958-59. Seit 1991 gibt es eine revidierte Fassung. Das Libretto schrieb die mit Henze befreundete, etwas später wie er in Italien lebende Dichterin Ingeborg Bachmann. Stefan Kimmich hat schon sehr oft Regie am benachbarten Schauspielhaus geführt. Jetzt inszenierte er zum ersten Mal an der Staatsoper. Rainer Zerbst hat Der Prinz von Homburg gesehen. Die Premiere ist gelaufen. Zeit also fürs Urteil. Ich grüße Sie, Herr Zerbst.
Guten Abend.
Der Prinz von Homburg ist ein junger Reitergeneral, erschöpft vom Feldzug. Er schlafwandelt, er träumt, er überhört Anordnungen und agiert in der nächsten Schlacht. Eigenständig, zwar mit Erfolg, aber das nicht bevor. Folgen eines Befehls wird bestraft, dem Prinzen droht die Todesstrafe, da ist das Erwachen ein Albtraum. Fokussiert Stefan Kimmich auf diese Zustände der Träumerei, des Entrücktseins?
Er sollte es eigentlich tun und er hat im Programmheft dazu auch sehr kluge Formulierungen gefunden. In der Inszenierung ist ihm das nur bedingt gelungen. Da gibt es einen Mittelteil, der spielt in einem Spiegelkabinett. Und das ist natürlich ein ideales Ambiente für Träumerei, Wachträumen, die Verzweiflung an der Realität, weil sich ja alles spiegelt. Also der Prinz und die von ihm geliebte Prinzessin Natalie spiegeln sich darin, sind gewissermaßen doppelt vorhanden. Und das ist ein ideales Bild dafür. Es gibt noch ein, zwei andere Szenen. Er lässt zum Beispiel relativ oft eine Art eisernen Vorhang runtermachen. Das steht natürlich für die eiserne Gefängniswelt von Preußen, für den militärischen Drill. Aber entsprechend beleuchtet kann diese scheinbare eiserne Vorhang auch durchlässig, also transparent wirken. Und dann gibt er einen Ausblick auf eine Art unwirkliche Welt, auf eine Traumwelt. Das sind so zwei, drei Elemente, da kommt es rein. Ich hätte mir allerdings in der Inszenierung des ganzen Stückes und vor allen Dingen auch in dem Agieren der Figuren und vor allem des Prinzen von Homburg zueinander ein bisschen mehr Differenziertheit gewünscht. Da ist es oft gestisch sehr statuarisch und manchmal auch etwas klischeehaft. Da hätte subtiler gearbeitet werden können, eventuell auch mit Licht. Also Bühnenbild hierzu sehr gut, die eine Szene im Spiegelkabinett, eine sehr lange Szene, sehr gut. Aber dieser Träumerei-Aspekt ist nicht so stark hervorgekehrt von ihm.
Und der Gedanke, dass die emotionale Bindung die Menschen in diesem Drama leiten sollte, das wirklich ausschlaggebende Element ist, das ist ja in den Notaten oder dem, was Bachmann und Henze sich gedacht haben, auch angedacht worden. Wird dieser Gedanke, dieses utopische Element umgesetzt?
Das utopische Element wird ansatzweise umgesetzt. Es wird ja auch nicht realisiert von Bachmann und Henze, allenfalls in der Musik.
Das stimmt.
Es ist ja eine Welt des rigiden Gesetzes. Der Buchstabe gilt. Der Kurfürst wird zwar aufgehört, was gilt denn für dich als Herrscher, als Regenten? Die Regel. Aber er sagt, wenn die Regel fällt, dann fällt alles. Und der Mann hat nicht ganz Unrecht. Bachmann und Henze haben ja nicht sich einfach machen können, den guten Prinzen hinstellen können und den bösen Kurfürsten. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sogar gehofft, dass durch die Tatsache, dass der Kurfürst am Schluss milde walten lässt, so eine Art menschliches preußisches Brandenburg entsteht. Das ist fast ein Widerspruch in sich, wenn wir denken, dass wir mit Preußentum eigentlich militärischen Drill verbinden. Der militärische Drill ist auch da. Im Bühnenbild zum Beispiel gibt es eine Ballettstange und daran machen die alle ihre, na sagen wir mal, Tanzbewegung. Da wird Tanzbewegung eingedrillt. Das ist auch die Strenge von Brandenburg und gegen die müssen die beiden Figuren ja erst ankämpfen. Sie versuchen es, letztlich scheitern sie. Würde am Schluss nicht tatsächlich das Gnadenurteil kommen, dann wären sie vollkommen gescheitert. Das macht diese Oper so spannend, dass sie nicht etwa auf der einen Seite Sonnenschein und auf der anderen Seite das Gefängnis zeichnet. Und das kommt auch in der Musik wunderbar heraus. Eines machte aber Kimmich, und da machte am Schluss fast schon einen Donnerhall rein, bei Kleist und bei Bachmann. Und Bachmann hat schwer mit sich gekämpft, ob sie die Zeilen drin lassen wird. Heißt es am Schluss, auf ins Feld, zur Schlacht, zum Sieg, in Staub mit allen Feinden Brandenburgs. Sie hat gesagt, der Zuschauer wird schon wissen, dass wir es nach 1945 nicht ernst meinen. Was macht Kimmich? Kimmich ersetzt es durch einen anderen Satz von der Bachmann, einen utopischen Satz, eine Hoffnung. Sie atmen eine Luft der Freiheit, die noch niemals in einem Staatswesen geatmet wurde. Das ist natürlich ein anderes Ende, eine andere Botschaft, eine deutlichere Botschaft, aber genau die Botschaft, die Henze und Bachmann mit dieser Oper bezweckt hatten.
Wir reden über eine Oper und wie gut viele Stimmen zusammenschwingen, das erkennt man in diesem Ausschnitt aus dem dritten Akt. In der Titelpartie debütierte heute der britische Bariton Robin Adams. Vera Lotte Böcker singt Prinzessin Nathalie von Oranien und gibt damit ihr Hausdebüt in Stuttgart. Herr Zerbst, wurden die beiden gefeiert?
Die wurden gefeiert, sie waren nicht die einzigen, die gefeiert wurden. Vor allem wurde auch, das haben wir jetzt auch schon andeutungsweise gehört, der wunderbare Cornelius Meister, der die ganz zarten Klänge hervorbrachte, wie gerade eben, aber auch die martialischen. Wir befinden uns schließlich im Krieg mit Preußen. Nein, diese beiden, dieses Liebespaar, wenn man will, macht es herrlich lyrisch, bringt auch die Verzweiflung heraus, in die sie ja auch gestürzt werden durch das Todesurteil. Denn das bedeutet ja das Ende ihrer Liebe und letztlich das Ende auch für die Prinzessin, denn sie würde gar nicht mehr weiterleben wollen. Ich möchte noch einen Sänger erwähnen, Stefan Margita, der den Kurfürsten singt, mit einem hellen Tenor, scharf schneidend, aber zugleich auch so, dass man ihm abnimmt, der Mann hat mit seiner Position nicht Unrecht. Und insofern wird diese Gerechtigkeit der Oper, die nie, nicht einen Bösen, einen Schurken hat, auch in der Musik und in der Darstellung durch die Sänger, ganz vorzüglich übergebracht. Also die Oper, musikalisch-sängerisch, ein absoluter Genuss, auch wenn es manchmal schwer zu hören ist, das Martialische. Bei der Regie kleine Abstriche.
Rainer Zerbst über die Stuttgarter Erstaufführung der von Hans-Werner Henze komponierten Oper Der Prinz von Homburg nach Kleist. Regie führte Stefan Kimmich. Schönen Abend, Herr Zerbst. Bücher des österreichischen Schriftstellers und ehemaligen PEN-Präsidenten Josef Haslinger finden immer ein großes Echo. Dennoch hat er einen Roman geschrieben, der, was die Verkaufszahlen angeht, alles toppt. Von seinem 1995 veröffentlichten Roman Opernball konnten 500.000 Exemplare gedruckt werden und verfilmt wurde der Stoff auch. Das Buch beginnt mit einem Blausäureattentat von Ewig Gestrigen auf den Opernball. 3.000 Gäste, darunter Österreichs Regierungsspitze, kommen um. Das Attentat spielt den Rechtspopulisten leicht in die Hände. Der Regisseur Alexander Karim hat den Roman jetzt auf die Bühne des Volksmargareten gebracht. Die Spielstätte gehört zum Wiener Volkstheater und in einem ruhigen Büro habe ich kurz nach dem Applaus und vor der Premierenfeier den Autor erreicht. Schönen guten Abend, Herr Haslinger.
Guten Abend.
Als wir uns für das Gespräch verabredet haben, erzählten Sie mir, Sie hätten die Probenfassung des Stücks nicht angerührt, aus Selbstschutz, weil Sie sich schnell aufregen könnten. Waren Sie heute Abend angenehm überrascht oder lassen Sie die Feier mit Schauspielern, Regisseur und Technikern sausen?
Nein, ich war angenehm überrascht. Ich war erstaunt, wie es möglich ist, diesen dicken Roman in 2 Stunden zu packen mit 6 Schauspielern. Das ist ja ein Minimalismus-Konzept und trotzdem sehr spannend gemacht und gut gemacht. Also ich war sehr angetan von dem Ganzen. Ganz sparsam mit Requisiten, eine sehr gute Lichtregie und sehr gute Musikeinspielungen, eine Vielfalt von kurzen Szenen. Es hat ein bisschen was Staccato-artiges, aber andererseits hat sich das so quasi zusammengezogen, auch die Atmosphäre. Ja, das, also ich fand das sehr dicht.
Die Bildung rechtsradikaler Gruppierungen in der deutschen Nachwendezeit war, soweit ich das erinnere, der Ausgangspunkt für Ihren Polit-Thriller. Heute gibt es größere Netze, Parteien, die sich rechtsaußen verorten und gewählt werden. Es gibt den islamistischen Terror, es gibt Kriege, Flüchtlinge, deren Not politisch ausgenutzt wird. In welche Gegenwart holt denn der Regisseur den Stoff?
Ja, er holt ihn im Grunde in unsere Gegenwart. Und das Merkwürdige ist, dass das funktioniert, weil im Opernball habe ich das Szenario gespielt, dass durch einen solchen Anschlag letztlich die Rechtsradikalen oder der autoritäre Staat profitiert. Also es wird mehr oder weniger die Demokratie abgeschafft, es wird ein autoritäres Regime installiert, das sozusagen durchgreift und für Ordnung sorgt. Und das passt auf eine merkwürdige Weise in unsere Zeit, also auch wenn das jetzt nicht eins zu eins abgebildet ist, aber wir haben in unserer Zeit auch das Gefühl sozusagen, als wären wir nach einem Anschlag. Und man kann vielleicht die in Österreich ständig als politisches Kleingeld gehandelte Flüchtlingskrise von 2015, das wäre etwa diese Überforderung des Staates, die damals stattfand und die daran anknüpfende Hetze, das wäre dieses Ereignis, das gleichsam den Rechtsruck bewirkt. Und da gibt es gleichsam eine Parallele zur heutigen Gesellschaft. Wir sind sozusagen eine Gesellschaft nach dem Anschlag. Und merkwürdigerweise lässt sich das auf diese Weise ganz gut in die aktuelle Situation in Österreich einschreiben.
Der Regisseur Alexander Karim ist in den 90er Jahren in Wien aufgewachsen. Heute lebt er in Berlin. Sie sind Mitte der 90er Jahre, Herr Haslinger, nach Leipzig gegangen als Professor für Literatur. Karim hat in einem Interview mal gesagt, er erinnert sich noch sehr gut an die Popularität Jörg Haiders in den 90er Jahren. Das ist ja vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit gewesen für ihn, über diesen Stoff sich diese Zeit, die er sehr bewusst als junger Mann erlebt hat, nochmal zurückzuholen.
Ja, ich glaube auch. Ich war ganz erstaunt, wie gut er, sagen wir mal, den Geist des Buches getroffen hat. Also doch einige Jahre jünger als ich und trotzdem, er hat offenbar diese Zeit in Wien, in der dieser Roman ursprünglich spielt. Nein, er ist ein bisschen in die Zukunft verlegt. Also eigentlich spielt er ja ohne dies, also im Roman schon, spielt das eigentlich nach der Jahrtausendwende. Aber sagen wir mal, der Input für diesen Roman, das, was sich da zusammenbraute und unter diesen neuen rechtsradikalen Führer Jörg Haider. Das war sozusagen die Hintergrundatmosphäre, die mich dazu gebracht hat, überhaupt diesen Roman zu schreiben. Und ich war eigentlich erstaunt, wie jemand, ich weiß gar nicht, wie alt der Karim ist, aber ich schätze mal eine Generation jünger. Ja. Und das hat mich erstaunt, wie gut er das getroffen hat.
Am Volksmargareten des Wiener Volkstheaters ist heute die Bühnenfassung des Romans Opernball uraufgeführt worden. Darüber mit dem Autor Josef Haslinger zu sprechen, war mir ein Vergnügen. Herr Haslinger, feiern Sie schön.
Dankeschön.
Kurz vor seinem 83. Geburtstag ist Axel Bertram, der bekannteste Gebrauchsgrafiker der DDR, in Berlin gestorben. Er gestaltete Bücher und Plakate, er entwarf das Layout für die legendäre Zeitschrift Sibylle und die Wochenpost. Er gestaltete Gedenkmünzen wie das berühmte 20-Pfennig-Stück von 1969 und die 5-Mark-Umlaufmünze der DDR. Marc Lehmstedt ist habilitierter Literaturwissenschaftler und er hat als Verleger ein Buch über das grafische Gestalten Axel Bertrams herausgebracht. 5 Jahrzehnte umfasst es. Guten Abend, Herr Lehmstedt.
Einen schönen guten Abend nach Berlin.
Sie haben den Tod des Grafikers heute bekannt gemacht und Sie schreiben über ihn, seinen Namen kannten nur Spezialisten, seine Werke kennt jeder, der in der DDR gelebt hat. War Axel Bertram der einflussreichste Gebrauchsdesigner der DDR?
Also man kann schon auf jeden Fall sagen, dass er zu den ganz wenigen gehört, die, und zwar über viele Jahrzehnte hinweg, das Leben in der DDR so maßgeblich mitgeprägt haben, wie es durch Schrift, Gestaltung von Druckwerken überhaupt nur geht. Er ist omnipräsent gewesen. Jeder hatte die von Ihnen schon erwähnte 20-Pfennig-Münze in der Tasche. Jeder hat irgendein Plakat von ihm gesehen. Jeder hat mit Sicherheit Briefmarken, die er gestaltet hat, auf Briefe geklebt und verschickt. Er war praktisch immer da. Nur wir kannten seinen Namen nicht und wir kannten natürlich den Zusammenhang nicht. Es war ein Werk, hinter dem, und zwar mit Absicht, der Meister verschwand. Er wollte unsichtbar werden. Er wollte, dass sein Werk, seine konkreten Werke, seine einzelnen Arbeiten wirken, so gut es nur irgend geht. Er wollte sich selber aber nicht in den Vordergrund spielen.
War ein uneitler Grafiker und als Mensch auch nicht angewiesen darauf, erkannt und gelobt zu werden?
Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht auch gelobt werden will. Und jeder hat seine Eitelkeiten für sich. Darüber will ich jetzt gar nicht urteilen. Das Entscheidende ist, sein Werk ist ein uneitles Werk. Es ist ein Werk, das sich ganz in den Dienst des Lesers, des Betrachters oder des Benutzers von Münzen zum Beispiel stellt und sich selber als Künstler nicht in Verbindung mit einem musealen Zweck sieht, sondern mit dem Alltagsgebrauch, mit dem Alltagsleben. Die Verschönerung des Alltagslebens nach Kräften, die ein Gebrauchsgrafiker, ein Grafikdesigner überhaupt nur hat, das war seine Maxime und er wollte da nicht im Vordergrund stehen.
An den Abbildungen, die ich mir heute angeschaut habe, fiel mir auf, dass er zum einen sehr klar konturiert zeichnet. Das Sibylle-Logo zum Beispiel zeigt ein großes S, etwas angekantet am unteren Schwung des Buchstabens und darunter nichts als ein Punkt, also die kleinste grafische Einheit. Er kann aber auch große Unruhe auf einem Blatt stiften. Den Namen der Kunststadt Dresden zum Beispiel schreibt er in vielen verschiedenen Buchstaben. Formen in der Mitte wird gekritzelt, am Rand liest man dann säuberlich gepinselt, blühe deutsches Florenz. Sie, Herr Melemstedt, ja überblicken 50 Jahre seines Schaffens. Welche Entwürfe, welche Aufgaben bereiteten Axel Bertram selber besonders viel Vergnügen?
Ich glaube, jede ernsthafte Aufgabe hat ihm Vergnügen bereitet, weil er immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen war. Ob es eben eine an sich ja ganz harmlose, winzig kleine Fläche wie die einer Briefmarke war, die zu füllen war, oft ja mit einem schon quasi vorgegebenen Motiv, zum Beispiel eine Ehrung einer bestimmten Persönlichkeit oder die Gestaltung einer Münze. Ja, machen Sie das mal so, dass es ins kulturelle Gedächtnis derer, die Sie benutzen, einfließt, ohne aufdringlich zu sein. Und das von Ihnen erwähnte freie grafische Blatt zu Dresden ist ein wunderbares Beispiel, wie er ist ja in Dresden gebürtig gewesen, wie er sich auf einem Blatt unter Benutzung ganz vieler grafischer Ausdrucksformen quasi die Geschichte dieser Stadt auf einem Blatt aneignet, sodass, wenn man es sich in Ruhe anguckt, man von dem wunderbar überbordenden Barock über die Zerstörungen des Jahres 1945 und den sozialistischen Wiederaufbau unter ganz eigenen Vorzeichen quasi die Geschichte einer Stadt abrollen sieht. Und so hat er sich jede Aufgabe neu gestellt. Eine Zeitschrift wie die Wochenpost oder die von Ihnen erwähnte Sibylle so zu gestalten, dass sie modern, aber für die Benutzer jederzeit lesbar, benutzbar, orientierungsstiftend gestaltet ist, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und er hat dort jedes Mal neue, überzeugende und über viele Jahre auch haltende Lösungen gefunden. Das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte, für die es in der Gebrauchsgrafik, der deutschen Gebrauchsgrafik des 20. Jahrhunderts, muss man sagen, nicht bloß der DDR, kaum Vergleichbares gibt.
Axel Bertram war 15 Jahre lang bis 1992 Professor für Schrift und gebrauchsgrafisches Gestalten an der Berliner Kunsthochschule in Weißensee. Das heißt, er hat ja junge Gebrauchsdesigner geprägt. Wissen Sie, Herr Lehmstedt, ob es unter den jüngeren Grafikern solche gibt, die sich in seiner Linie sehen?
Es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder bei ihm sozusagen in die Lehre gegangen sind, die enorm viel von ihm gelernt haben. Aber das Wichtigste, was er versucht hat zu verbreiten, war ein bestimmter Arbeitsethos. Gehe an die Aufgabe heran, nehme sie ernst, spiele dich nicht in den Vordergrund, sondern sieh die Aufgabe und lerne die Techniken zu beherrschen, die grafischen Techniken, die es alles gibt. Bevorzuge keine, sondern sehe zu, wie du die jeweils angemessene Form vom Federstrich oder vom Bleistiftstrich bis hin zur Fotografie jeweils angemessen einsetzt. Und ich glaube, da hat er eine ganze Generation von Grafikern, Gebrauchsgrafikern mitgeprägt.
Der Gebrauchsgrafiker Axel Bertram ist am 16. März im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Marc Lehmstedt gehört der Lehmstedt Verlag in Leipzig. Er hat ein Buch mit 500 farbigen Abbildungen über das grafische Gestalten von Axel Bertram veröffentlicht. Ihnen, Herr Lehmstedt, vielen Dank für den Rückblick auf Bertrams Leben und sein jahrzehntelanges Schaffen.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Jeanne Türkiran.
Der Philosoph Slavoj Žižek geht mit linken und linksliberalen Parteien und Projekten weltweit hart ins Gericht. Man dürfe sich nicht über Politiker wie Trump aufregen. Man müsse sich stattdessen fragen, was sie ermögliche. Das linksliberale, politisch korrekte Denken, das keine Antworten mehr auf die Fragen der Zeit finde, habe Trump erst Tür und Tor geöffnet. Selbstkritik und ein wahrer Konflikt seien nun nötig. Im Deutschlandfunk Kultur erklärte er zudem:
Was soll diese Toleranz uns denn bringen? Ganz im Gegenteil. Ich plädiere für eine Form der Intoleranz, aber nicht in diesem klassischen Denken, dass man nur Rassismus gegenüber und Rechtsradikalen intolerant gegenüber sein sollte, sondern wir müssen auch die sogenannten liberalen Demokratien hinterfragen, dieses liberale Denken und uns nicht davor scheuen, hier Kritik zu üben. Ansonsten, wenn wir das nicht tun, verfallen wir nur in die alten Grabenkämpfe. Und hier, glaube ich, wir brauchen eine ganz radikale linke Vision.
Die Autorin Mascha Gessen erhält den diesjährigen Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Damit bekommt sie 20.000 Euro für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte, wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor«. Indem Gessen auf das Fehlen des demokratischen Instrumentariums in der postsowjetischen Gesellschaft hinweise, schärfe sie den Blick für die Erosion unserer eigenen demokratischen Institutionen, heißt es in der Begründung der Jury. Die Historikerin Emmanuelle Loyer ist mit dem diesjährigen Einhard-Literaturpreis geehrt worden. Damit wird sie für ihre Biografie über den französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss ausgezeichnet. Die Schriftstellerin Anita Albus würdigte Loyers Buch als eine ergreifende Biografie und kurzweilige Lektüre. Loyer lasse eine ganze Epoche wieder aufleben. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der neue deutsche Jazzpreis und damit 10.000 Euro gehen an die Band Schriefpunk plus Strings. Der Trompeter Matthias Schriefel, der die Band gegründet hat, wurde zudem als bester Solist geehrt. Die Preisträger wurden vom Publikum bestimmt.
Für fotografische Ausstellung ist die CO-Galerie in Berlin die Nummer 1. Zur Eröffnung ihrer Double-Take-betitelten Schau bei CO ist das Künstlerduo Cortes und Sonderegger angereist und ich freue mich über den Besuch der beiden Fotografen im Studio. Willkommen Joachim Cortes und Adrian Sonderegger.
Hallo.
Für die Wortkombination Double Take habe ich zwei Übersetzungen gefunden. Zum einen kann man das Wort übersetzen mit Spätzündung, man kann es aber auch als Verb nutzen, to do a double take. Und dann heißt es zweimal hinsehen. Und das passt mir eigentlich ganz gut, weil ich wirklich auf zwei oder noch mehr Mal hinsehen musste bei der Betrachtung ihrer Bilder, um die komplexe Situation zu erfassen. Sie fotografieren allgemein bekannte Fotografien als dreidimensionelle Modelle, die detailgetreu nachgebildet wurden. Noch einmal, man erkennt die Nachgestaltung, sieht aber auch um den Kern herum verteilt, zum Beispiel Pinzetten, Pappen, Sprühdosen, Tesafilmrollen, ein Fotostativ und ähnliches mehr, was man zum Arbeiten braucht. Die Frage ist ja, was wollen Sie mit dieser Inszenierung demonstrieren?
Also es geht in erster Linie nicht darum, den Betrachter zu täuschen, sondern wir legen eigentlich offen, wie wir diese Rekonstruktion gemacht haben. Gerade bei Bildikonen ist es ja so, dass man denkt, dass man sie kennt und man schaut es kurz an und geht dann eigentlich gleich zum nächsten Bild. Und bei unseren Bildern ist es so, dass wir die Studiosituation drauflassen, die wie als ein Stolperstein, wie als Falle wirken soll, dass man da wie hängen bleibt und das Bild einfach wie nochmal neu anschaut, nochmal neu liest.
Weil Sie, Herr Cortes, jetzt das ikonografische Fotomaterial erwähnt haben, sollten wir vielleicht ein paar Beispiele geben. Das kann ich ja mal machen. Die mir aufgefallen sind besonders, waren zum Beispiel das Foto von Edwin Aldrins Fußabdruck auf dem Mond. Er war der zweite Mann nach Neil Armstrong 1969, als er den Mond betreten hat. Man sieht in ihrer Serie Double Take auch eine Tsunamiwelle in Thailand zum Beispiel oder die zerberstenden Twin Towers. Man sieht den in die Prärie reitenden Marlboro-Mann. Was reizt Sie so sehr an diesen ikonografischen Bildern?
Wir arbeiten mit Bildern, die immer wieder in den Medien auftauchen. Also zum Beispiel die Mondlandung jährt sich jetzt, also das Jubiläum, 50 Jahre Mondlandung dieses Jahr. Es gibt zahlreiche Ausstellungen in großen Häusern, Institutionen, und das Bild, der Fußabdruck vom Mond, das sieht man immer wieder in den Medien gedruckt. Wenn es um Luftfahrt geht mit Zeppelin, dann wird die Hindenburg gezeigt, der Unfall in Lakehurst. Also es sind Bilder, die mal gemacht wurden, die etwas eigentlich nur dokumentiert haben, die aber eigentlich stellvertretend für ein Ereignis oder in unserem Fall häufig auch für größere Veränderungen stehen, die dann immer wieder in den Medien auftauchen oder halt Geschichtsbüchern.
Und welche Rolle spielt möglicherweise der Zweifel bei Ihrer Arbeit? Zweifel auch vielleicht an der Echtheit von Fotografien?
Das ist ein großer Bestandteil der Arbeit. Wir sind allerdings klare Verfechter der Fotografie. Wir glauben an die Wahrheit der Fotografie. Nichtsdestotrotz, mit der Erfindung der Fotografie wurde auch die Bildmanipulation erfunden. Also das heißt, es gibt auch ganz frühe Beispiele, wo man weiß, das ist nur ein Fake, alles nur manipuliert, auf dem Negativ retuschiert oder Bilder manipuliert. Uns geht es nicht darum, eine Arbeit zu machen über Bilder, welche nur manipuliert sind oder Verschwörungstheorien zeigen. Es gibt ganz berühmte Beispiele, wo Verschwörungstheorien aufgetaucht sind. Das ist die Mondlandung natürlich, aber auch zum Beispiel 9/11, was für gewisse Leute total unverständlich ist. Trotzdem, sobald Ideen da sind, welche eine Verschwörung andeuten, ist es schwierig, wieder einen Gegenbeweis zu bringen. Ein Bild aus der Serie zeigt das Loch Ness-Monster. Dieses Bild aus 1934 zeigt ein Spielzeug-U-Boot, was mit einem Tonkopf geformt aussah, damals wie das Loch Ness-Monster. Und es wurde eigentlich erst 60 Jahre später klar oder offengelegt, dass dieses Bild eigentlich nur ein Fake ist.
Sie müssen ja doch sehr viel Aufwand betreiben, um dreidimensionale Nachbauten herzustellen. Wie lange brauchen Sie dafür? Wie aufwendig ist das? Oder gibt es da große Schwankungen, was das Zeitmanagement angeht?
Da gibt es große Schwankungen. Also gerade jetzt das Bild Loch Ness, was Adrian vorher erwähnt hat, das war ein schnelleres Bild. Das geht von 2 Wochen bis 2 Monate. Also wir haben am Anfang auch solche Bilder ausgewählt, wo wir wussten, okay, die sind nicht so aufwendig da, das schaffen wir in einer absehbaren Zeit. Mittlerweile sind wir in verschiedenen Techniken besser geworden. Man könnte glauben, man ist schneller geworden, aber leider sind wir auch genauer geworden und dadurch nicht unbedingt schneller.
Man könnte ja fast meinen, Sie sind bildende Künstler. Wie steht es mit dem Selbstverständnis?
Wir sehen uns immer noch als Fotografen, aber klar kommt da noch eine andere Arbeit dazu, die bildhauerische Arbeit. Zudem es ist inhaltlich eine sehr fotografische Arbeit, also es geht um Fotogeschichte. Was man nicht vergessen darf, ist das Licht, das der Betrachter vielleicht auch als selbstverständlich sieht. Ohne dieses Licht, das wir für dieses Setup inszenieren, wird das Ganze nicht leben, es wird völlig anders wirken. Und die Arbeit mit dem Licht ist natürlich ein sehr, sehr großer Bestandteil von einem Fotografen.
Sie arbeiten jetzt seit vielen Jahren zusammen als Duo, haben sich an der Hochschule für Fotografie kennengelernt. Was sind die größten Vorzüge und warum geht es unbedingt weiter für Sie auch zusammen? Oder gibt es Erwägungen, eventuell doch mal solo Einzelwege zu beschreiten?
Zu zweit hat man einfach geteiltes Leid und doppelt so viel Freude. Zu zweit hat man einfach den großen Vorteil, dass man die Projekte, die man angeht, eigentlich im Vorfeld abstimmen kann. Bei uns wird eigentlich diese Idee, dieser Grundimpuls immer vom anderen kontrolliert. Gegebenenfalls wird es wieder Retto gegeben und es entsteht ein Ideen-Ping-Pong. Letztendlich kommt dann die Umsetzung der Arbeit und ich würde sagen, dass wenn man als Künstlerpaar arbeitet, kann man sagen, dass die Arbeit immer etwas verallgemeinert wird. Das heißt, es hat viel mehr Betrachter, die sich dann auch angesprochen fühlen.
Double Take heißt die Ausstellung des Künstlerduos Cortes und Sonderegger. Sie ist an diesem Wochenende in der Berliner CO-Galerie eröffnet worden. Bis zum 1. Juni hat man Zeit, sie zu sehen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dem Besuch von Ihnen beiden, Adrian Sonderegger und Joachim Cortes.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tierdokumentationen sind für Fernsehsender eine sichere Bank, denn was Tiere erleben, kann jeder mitempfinden. Man begreift ohne viel Worte, was es bedeutet, Jungtiere aufzuziehen, zu jagen, Beute zu machen oder die Flucht zu ergreifen, um nicht gefressen zu werden. Morgen Abend beginnt die ARD mit der Ausstrahlung einer fünfteiligen Dokumentation, die in den Studios der BBC geschnitten wurde und für die der 92 Jahre alte Großmeister des Natur- und Tierfilms, Sir David Attenborough, noch einmal mit in die Wildnis gezogen ist. Die Serie Wilde Dynastien will die Geschichte der Naturdokumentationen neu schreiben.
Kaum etwas hat so viel Macht über das Leben wie die Familie. Sie verkörpert Fürsorge, Liebe, aber auch erbitterten Hass. Ohne Verbündete hat selbst der Stärkste schlechte Karten.
Hans Schweiger und Ernst Arendt haben 39 Jahre lang für die Reihe Tiere vor der Kamera Filme produziert und bedeutende Preise gewonnen für ihre Weise, wilde Lebewesen aus nächster Nähe zu filmen. Ich grüße Sie, Herr Schweiger.
Hallo, grüß Gott.
Wir haben uns ein paar Folgen vorab anschauen können. Die neue Serie hat ein klares Profil, weil sie ein Thema setzt. Das ist der Stellenwert der Familie für die wild lebenden Tiere. Und es wird innerhalb des Rudels oder der Horde dann auf einzelne Tiere fokussiert. Die bekommen sogar Namen. Das ist ja nicht nur niedlicher Spleen, das ist ein Konzept, was dahinter steckt, sozusagen ein Identifikationsangebot. Wie finden Sie das?
Ja, ich habe das Ganze mit Freude gesehen. Ich habe gesehen, dass das Geschichtenerzählen anscheinend zurückkehrt in den Naturfilm. Emotionen fesseln mal den Zuschauer und sie bleiben dran.
Was mir auffiel, war, dass zwei Jagdszenen gezeigt werden, aber fast ohne Blut. Und man sah zum Beispiel paarungsbereite Schimpansenweibchen, aber keine Paarung. Alles wirkt doch sehr sauber, ein bisschen wie für Kinder gedreht, denen die Wildnis nicht zu viel Angst machen soll.
Ja gut, man muss nicht alles zeigen und wir haben sehr viel Rückmeldung, dass wir in der Richtung sehr verlässlich waren und nicht die Kinder geschockt haben mit. Es ist nicht, dass man die Realität nicht zeigen sollte, aber man muss nicht im Blut sich suhlen. Das haben die alten Krimis wie der Hitchcock auch nicht gemacht, er hat auf Grusel gesetzt.
Haben Sie sich beim Film eigentlich überlegt, welche Szenen packend sein könnten, welche Verhaltensweisen den Zuschauer mehr als andere rühren oder emotional mitnehmen?
Ja, das haben wir uns immer sehr genau überlegt. Danach haben wir unsere Hauptdarsteller einfach rausgesucht. Aber es muss nicht immer dramatisch sein. Es geht auch locker und lustig, mit dem Augenzwinkern. Die Natur hat ja auch sehr viel heitere Momente.
Das war zum Beispiel ein Moment, in dem Sie die Kias, das sind sehr neugierige Vögel, eingefangen haben und wo sich eigentlich die Rollen verkehren. Man hatte das Gefühl, dass Sie als Beobachtende, als Filmender und als Tonaufnehmende zum Objekt werden. Also die Tiere.
Ja, die haben uns beobachtet und wir dienten ihnen zur Belustigung. Die haben mit uns Schabernack getrieben und die Zuschauer hat es gefreut.
In den meisten Natur- und Tierwelt-Dokumentationen wird Musik eingesetzt. In Wilde Dynastien klingt das recht dramatisch. Dazu die sonore Stimme des Schauspielers Sebastian Koch. Sie, Herr Schweiger, haben zusammen mit Ihrem Partner Ernst Arendt den Einsatz von Musik ausgeschlossen. War Ihnen das zu billig, mit schmelzendem oder dramatischem Sound Gefühle zu lenken?
In der Natur ist sehr viel eigene Musik, zum Beispiel Vogelgesänge, Grillen, Zikaden, Wind, Wasser. Wenn man jetzt da Filmmusik drauflegt, die das überlagert, geht ein wesentlicher Teil vom Naturerlebnis verloren. Es ist natürlich viel aufwendiger und teurer, mit Naturtönen zu arbeiten. Zum Thema Ja, Stimme, sonore Stimme ist eigentlich bei einer Geschichte erzählen sehr wichtig. Zum Glück hat mein Kompagnon Ernst Arendt die Gabe und er hat unseren 54 Filmen, die wir fürs Fernsehen gemacht haben, seine Stimme gegeben und die Geschichte erzählt. Für Zuschauer gehört Tiere vor der Kamera und seine Stimme einfach zusammen.
Ich stelle es mir schwer vor, über Tiere zu sprechen in Wilde Dynastien. Und wir beziehen uns ja jetzt auf diese neue, großartig produzierte Dokumentation. War dann zum Beispiel von Löwenmännern die Rede. Das ist für mich ein Paradebeispiel für den vermenschlichenden Blick auf die Tiere. Auch gab es so Kategorien wie Erfolg und Hoffnung, die benutzt wurden, um Überlebensstrategien zu beschreiben. Auf sowas haben Sie verzichtet?
Nee, eigentlich nicht. Von einem Löwenmänner, das sehe ich jetzt nicht vermenschlichend. Wenn man biologisch korrekt bleibt bei den Aussagen, ist das einfach, würde ich sagen, eine populärwissenschaftliche Darstellung. Tiere und Menschen haben mal sehr viel Ähnliches oder gar Gleiches verhalten. Und die Parallelen zu sehen, da kommt man nicht darum rum. Tiere sind halt auch nur Menschen.
Ich denke, jeder Tierfilmer setzt sich zum Ziel, naturgetreu zu filmen. Was heißt das eigentlich? Was gibt's für Regeln dabei?
Ja gut, das heißt zuschauen, beobachten und nicht Regie führen. Dass man die Tiere machen lässt. Aber da gab es halt sehr viel negative Beispiele, wo mit dressierten oder abgerichteten Tieren gearbeitet wurde. Und das hat dann eigentlich nichts mit Naturfilm zu tun, leider.
Schimpansen, Pinguine, Löwen, Wildhunde und Tiger. Morgen am 18. März um 20.15 Uhr beginnt die Ausstrahlung der Serie Wilde Dynastien in der ARD. Ihnen, Herr Schweiger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich sage auch Dankeschön.
Hans Schweigers und Ernst Arends Arbeiten findet man auf der Internetseite Tiere vor der Kamera. Bestellen kann man auch DVDs ihrer Sendung. Und ARD Alpha strahlt in den nächsten Tagen ihre Filme Highway durch Australien noch einmal aus. Die Feuilletons vom 18. März handeln von Terror, digitaler Einsamkeit, lächerlichen Rollenbildern und dem Schluckaufsänger Peter Kraus. Näheres jetzt von Klaus Bukatzky.
Der mediale Umgang mit der auf Facebook live übertragenen Terrorattacke auf Moscheen in Neuseeland wurde am Wochenende heftig diskutiert, lesen wir im Berliner Tagesspiegel zu einem besonders widerwärtigen Aspekt des Massenmords in Christchurch. Die Bild-Zeitung brachte, neben der Fotostrecke in der Printausgabe, Teile aus dem Video des Attentäters auf seiner Homepage, schreibt Markus Ehrenberg. Die Hamburger Morgenpost indes folgte der Devise »Keine Bilder für den Christchurch-Attentäter« und verzichtete im Gedruckten auf Bilder von der Tat. Und zwar mit der Schlagzeile: Der Massenmörder von Christchurch filmte sich bei seiner monströsen Tat, damit diese Bilder um die Welt gehen. Von uns bekommt er dafür keinen Platz. Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das sich zunehmend isoliert, beklagt die Süddeutsche Zeitung, und jetzt bleibt es digital. Teenager machen sich permanent Sorgen über ihre Followerzahl, wird Gabby Frost zitiert. Es schadet ihrer geistigen Gesundheit. Die 21-Jährige ist, so die Süddeutsche, seit Jahren in der Jugend Suizidprävention tätig und hat teilgenommen am Digitalfestival South by Southwest im texanischen Austin. Eine Studie kam jüngst zu dem Ergebnis, dass die Nutzung digitaler Technologien wirklich einen negativen Effekt auf das geistige Wohlbefinden Jugendlicher hat. Doch das galt fast im gleichen Maße für den regelmäßigen Verzehr von Kartoffeln, schreibt Johannes Kuhn. Die negativsten Konsequenzen folgten schlicht aus der Eigenschaft, Brillenträger zu sein. Entwarnung also, Rothaarige und Linkshänder hatten es früher auch nicht leicht. Mein Papa erzählt oft, deine Oma war auch immer Hausfrau. Da merkt man dann die Unterschiede zwischen den Generationen. Das sagt in einem langen Interview der Tageszeitung Taz die 17-jährige Lara, Schülerin an einem Gymnasium im Sauerland. Mehr verrät die Taz nicht über sie und einige Mitschülerinnen und Mitschüler, die sich zu Zeit zeitgemäßen Rollenbildern von Jugendlichen äußern. Warum gibt es eigentlich über Frauen komische Sprüche, aber über Männer nicht? Fragt Henrike und hat ein Beispiel. Es gibt schon Leute, die sowas sagen wie »Frauen gehören an den Herd«. Das nimmt man aber nicht ernst, eher so als blöden Witz. Wenn das ernst gemeint wäre, würde ich mich schon fragen, was bei denen schief ist. Kluge Jugend heutzutage. Die Zeiten waren mal ganz anders, in den 50er Jahren etwa. Wer damals Jeans trug, trägt sie heute noch. Wer sich damals in Leder lässig fühlte, kommt heute nicht in Samt, lesen wir im Tagesspiegel zu einem Jubilar, einem Helden des musikalischen Aufbruchs. In den alten Spießerzeiten, als Schüler in Lederjacke und Jeans durchs Abitur fielen und Linkshänder von ihren Lehrern gezwungen wurden, mit der rechten Hand zu schreiben. Der Rocksänger Peter Kraus wird 80. Geboren in München und aufgewachsen in Salzburg als Sohn eines Schauspielers, Kabarettisten und Sängers, war Peter Kraus ab 1954 in Filmen wie »Das fliegende Klassenzimmer«, »Die Frühreifen« oder »Immer die Radfahrer« aufgetreten, gratuliert Elisabeth Binder unserem Geburtstagskind, von dem die Schüler von sauerländischen Gymnasien bedauerlicherweise noch nie gehört haben dürften. Danach kamen die musikalischen Erfolge. Der Schluckaufgesang wurde zu seinem Markenzeichen. Sein Rock'n'Roll klang eher mild als wirklich wild. Sugar Baby, Schwarze Rose, Rosemarie, Verbene und Sweetie gehören zu seinen Klassikern. Glückwunsch,
sagt Klaus Bukatzky. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.